Jesus beginnt einmal oder beziehungsweise Jesus endet eine Rede folgenderweise. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Jesus schließt damit ein Gleichnis. Und ganz ehrlich, ich hätte den Satz am Anfang gestellt. Ich hätte gesagt, jetzt macht mal die Ohren auf, ja, weil was jetzt kommt, ist ganz wichtig. Aber Jesus setzte das ans Ende eines Gleichnisses. Und wir werden uns heute mit einem Gleichnis beschäftigen, was viele von euch sehr gut kennen. Und wisst ihr, was dann ganz oft passiert, ist Folgendes.
Langweilig. Dazu bin ich heute früh aufgestanden.
Das kenne ich doch schon. Nicht schon wieder.
Kennt jemand diese Gedanken? Ja. Wenn er im Gottesdienst sitzt und vorne steht der Pastor und predigt. Boah. Habe ich schon 10-mal gehört, könnte jetzt auch was Frischeres kommen. Wir bemühen uns ja echt, das natürlich anders zu machen. Und die Predigt, die ihr gleich hören werdet, die hat eine lange Reife hinter sich. Vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, in der halben Nacht saß ich mit Uwe Schäfer und wir haben bei uns im Wohnzimmer tiefsinnige theologische Diskussionen geführt. Die war echt ziemlich tief und es war spät und ich war hundemüde, aber irgendwann waren wir auf einen Punkt gekommen, da wurde ich wieder munter und wir haben uns über einen Bibeltext ausgetauscht, den ihr nun hören werdet. Markus 4:3-9. Jesus sagte zu den Menschen, hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf dem Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief in den Boden gelangen. Aber als die Sonne hoch stand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Deshalb brachten sie keinen Ertrag. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und wuchsen heran und brachten Ertrag. Manche 30, andere 60 oder sogar 100-fach. Und Jesus sagte, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Und jetzt denkt der eine oder andere tatsächlich wahrscheinlich, oh, das Gleichnis, das kenne ich in- und auswendig. Eigentlich ist das schwierig mit solchen Texten, die wir gut kennen, ja? Weil das Erste, was passiert ist, wir denken tatsächlich, es ist etwas, oh, was soll da noch groß Neues kommen? Das ist so Heiligabend, ja? Fragt mal Stefan und auch mich so in einem persönlichen Gespräch. Heiligabend, immer derselbe Text, ja? Und ihr wollt ja trotzdem als Pastor etwas Neues bringen. Ganz schön herausfordernd. Und so ist das hier auch. Und ich möchte dieses Klassische verlassen. Wir denken ja in erster Linie immer so in dem Bereich eigentlich Evangelisation. Und das hilft, wenn die Saat dann nicht aufgeht, dann sind wir ganz beruhigt. Dann war das derjenige, der in sein Herz verschlossen war. Und ich muss mich nicht weiter anstrengen. Aber ich möchte heute ganz anders, heute und auch nächsten Sonntag, ganz anders mit euch hier vorgehen. Und zwar möchte ich mal darüber nachdenken, wenn Jesus diesen Text an Menschen gerichtet hätte, die ihm nachfolgen. Menschen, die schon mit ihm unterwegs sind. Und nicht an den noch nicht Bekehrten denken, sondern an dich und an mich. Und wir beginnen mit dem eigentlichen Plan. Der eigentliche Plan ist ja relativ easy, ne? Und einiges fiel auf guten Boden. ging auf, wuchs und brachte Frucht. 30 oder 60 oder sogar 100-fach. Wow, wie stark, ja? Das wünschen wir uns doch alle. Jesus sagt etwas zu uns und in unserem Herzen wächst es wahnsinnig. Nun, ich weiß gar nicht, wer von euch so landwirtschaftlich unterwegs ist. Ja? Ich bin aufgewachsen in Bad Harzburg und meine Eltern haben irgendwann am Stadtrand ein Haus gebaut und daneben war ein Feld. Das heißt, ich konnte immer wieder beobachten, was der Landwirt da so alles treibt. Ja? Und er ging sehr sorgsam mit einer Sache um, und zwar mit der Saat. Ja? Er wirkte nie, wenn er auf seinen Trecker saß, wirkte er nicht gedankenverloren und es ist mir ja eigentlich prinzipiell egal, wo die Saat hinfällt, sondern er freute sich, wenn die Saat aufgeht. Ja, weil das ist ja irgendwo das Prinzip von Saat und Ernte. Ich tue das ja nicht irgendwo hinstreuen und es ist mir anschließend relativ egal. Und Gott geht es nicht anders. Wenn Gott etwas in unser Herz hineinsät, dann möchte er, dass es aufgeht, dass es Frucht bringt, dass es sich vermehrt. Das ist der eigentliche Plan, den Gott mit unserem Leben verfolgt. Aber was ist eigentlich diese gute Saat? Eine Christusähnlichkeit. Wenn du morgens in den Spiegel guckst, solltest du schon langsam Jesus entdecken. Okay, vielleicht noch nicht gleich, die Haare sind nicht frisch gewaschen, die Zähne noch nicht gebürstet und vielleicht ist es da ein bisschen schwieriger, Jesus zu erkennen. Aber mit jedem Stück, wo du mehr wach bist und den Spiegel anguckst, solltest du auch Jesus erkennen. Oder anders ausgedrückt, jeder Mensch, der dir auf der Straße begegnet, sollte ein Stück Jesus in dir erkennen. Auch beim Autofahren. Ich frage mich manchmal beim Autofahren, wenn ich vor mir einen Fisch sehe, der ja keine Werbung für die Nordsee macht, sondern für Jesus, dem sein Heiligkeitsmoment ist entweder ganz stark, dass er denkt, okay, er ist gerade im Noteinsatz. Ich gebe ja zu, ich wünsche mir manchmal auch Blaulicht für Pastoren. Aber irgendwie ist das nicht möglich. Oder ich frage mich, oh, der muss aber an seiner Heiligkeit arbeiten, weil wenn jeder weiß, dass das ein Fisch ist, was der da fährt und wie der fährt, okay. Also, wir müssen an unseren Charakter, sollte Jesus ähnlicher werden. Seid ihr da mit mir zusammen unterwegs oder sagt ihr, ach nee, lieber nicht? Das zeigt sich in erster Linie, und wir können das in Galater 5, 22 nachlesen und folgende Verse, liebevoll. Ja? Jesus' Nachfolger sind liebevolle Menschen. Ja, einer glaubt das, ein Amen war da zu hören. Alle anderen sind sich da nicht ganz sicher. Jesus' Nachfolger sind geduldig. Ich merke, das Wort Gottes erheitert euch. Jesus' Nachfolger sind freundlich. Ach, oh, also da merke ich eine viel höhere Zustimmung als bei den anderen beiden Punkten. Jesus' Nachfolger sind sanftmütig. Jesus' Nachfolger sind selbstbeherrscht. Jesus' Nachfolger suchen den Frieden. Und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Jesus' Nachfolger erkennt man ihre Güte an. Ich merke gerade, ist die Begeisterung irgendwie ausgestiegen. Und jetzt kommt's richtig cool. Jesus Nachfolger sieht man ihre Freude an. Oh Mann. Okay, wir arbeiten daran. Ihr seht einen Charakter von Jesus, ja? Das meint Gott, wenn er sagt, hundertfache Frucht. Okay, der eine hat mehr Freude als der andere. Kann ja auch sein. Dazu gehört aber auch diese hundertfache Frucht, dass wir in der Berufung leben. Und jedes Kind Gottes hat eine Berufung. Ist euch das bewusst? Vielleicht hat nicht jeder die Berufung, hier vorne zu stehen oder da hinten an der Technik zu sein oder bei den Kindern zu sein, aber jeder hat eine Berufung. Ja? Und jeder ist herausgefordert, mitzuarbeiten. Weiter, was zu dieser Frucht gehört, das Erkennen des Lebenssinns. Jesus hat unserem Leben einen Sinn gegeben. Wir leben in einer Welt, die sinnlos ist oft. Ja? Aber Jesus hat unserem Leben, hat deinem Leben, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und dich eben noch nicht ganz erkennst, ja, aber eins ist klar, der dir da so aus dem Spiegel entgegenkommt, guckt, ja, den liebt Gott und dessen Leben wollte er und dessen Leben hat einen Sinn. Amen. Danke. Und was auch dazu gehört, ist, dass wir die Sünde hassen. Ja? Auch wenn es manchmal nicht so dolle auffällt bei uns. Ja? Da gibt es ja so die Lieblings-, aber das wäre ein anderes Thema. Das ist der Masterplan. Das wünscht sich Jesus, dass wir so eigentlich leben würden. Eigentlich wünschte. Die Realität sieht manchmal ein bisschen anders aus. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Jesus unbedingt ans Ende seiner Rede sagt, hört doch mal zu. Weil oft hören wir dann nicht mehr zu. Es fällt viel einfacher, wenn hier irgendjemand was sagt. Wisst ihr, warum die Leute heutzutage unglaublich gerne Online-Predigten hören? An der Stelle, hallo liebe Online-Zuhörer. Es hat einen immensen Vorteil. Man kann ihn ausschalten. Man kann den Prediger abschalten, wenn es das Thema einem nicht gefällt. Das ist hier vorne etwas schwieriger. Der Einzige, der hier die Möglichkeit hätte, wäre unser Techniker. Und dann würden alle böse gucken. Aber es gibt Themen, da schalten wir nur mal innerlich ab. Die wollen wir nicht hören. Und ich habe bei mir überschrieben, der Kampf um den eigentlichen Plan. Jetzt wissen wir, wie Gottes Plan ist. Das speichern wir ab, das merken wir uns. Ja. Jetzt gucken wir, was eigentlich aber im Leben wirklich passiert. Der Kampf um den eigentlichen Plan. Ich lese Lukas 8,5 und danach den Vers 12. Es ging ein Seemann aus, um zu säen, seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Jetzt Vers 12. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Wir haben einen Gegner und das sind die Vögel. Ist euch das bewusst? Ja, jetzt muss ich aufpassen, meine Frau liebt Vögel. Ich muss jetzt sehr aufpassen, ja? Aber ein Gegner, das sind die Vögel und ich kann das nachvollziehen. Was meint ihr, wie unser Balkon aussieht? Ja? Aber die Vögel kommen und nehmen sich einfach, was die wollen, weg. Sowas machen die. Ja? So sagt es ja das Wort Gottes hier. Sie kommen, sie berauben uns. So, dass überhaupt gar keine gute Frucht entstehen kann. Denn was man mir wegnimmt, das kann auch nicht gut werden, oder? Ja? Ich werde beraubt von den Vögeln. Und wisst ihr was? Ich habe den Schaden. Ja? Weil ich habe ja gar keine andere Wahl. Die Vögel kommen ja einfach und rauben, was da liegt. Widerstand ist zwecklos. Die Vögel klauen das einfach. Und das ist auch ganz einfach, weil wer ist denn eigentlich verantwortlich für all das? Die anderen. Es ist so einfach im Leben. Wir haben einen Schuldigen gefunden, das sind die Vögel. Ja? Wenn es bei uns im Glauben gerade mal nicht richtig läuft, wer ist schuld? Die Vögel. Denn die rauben uns ja das, was wir liegen haben, was da auf diesem Weg ist. Und wisst ihr, manchmal kommt es mir tatsächlich so ein bisschen so vor. Ja? Aber so, wir sind das hilflose Opfer. Wir können uns ja dagegen gar nicht wehren. Was sollen wir tun? Der Teufel möchte ja eigentlich auch, dass alles nur auf dem Weg fällt. Geraubt wird, zertreten wird und vor allem, dass wir keine Frucht bringen. Wo landet das, was wir aufnehmen? Das ist sogar eine Frage, die wir uns stellen dürfen oder müssen. Ja? Landet das wirklich in meinem Herzen? Erstmal im Kopf. Aber wisst ihr, wie war der Wunsch Gottes? Es sollte tief hineinfallen, sodass wir 30, 40, 60, 100-fache Frucht bringen. Aber wenn es auf dem Weg fällt und naja, dann kommt ein Vogel und raubt, was kann ich eigentlich dafür? Ja. Dieser Trampelpfad, der da in meinem Herzen von anderen gebildet wurde, dafür kann ich ja nichts. Ja? Und wisst ihr was? Jesus erzählt das Gleichnis ja zu einer Zeit, wo Menschen davon Ahnung hatten. Ja? Wo da saßen fachkundige Leute vor ihm und ich glaube, manchmal, wenn Jesus seine Gleichnisse erzählt hat, dann haben die Leute schon geschmunzelt, ja? Wenn nicht sogar schallend gelacht, weil die dachten, man merkt schon, dass du Zimmermann bist und gar nicht so viel Ahnung vom Ernten hast. Überlass das mal den Profis. Denn mal ganz ehrlich, Saatgut ist teuer. Ja? Saatgut kostet Geld. Und was wird ein Landwirt nicht machen? Leichtsinnig mit dem Saatgut umgehen. Ja? Okay, heute ist das manchmal ein bisschen einfacher, wenn ein Landwirt sich versichert, dann ist seine Ernte versichert, wenn er sich versichert und sich diese tolle Versicherung leisten kann. Die kosten nämlich richtig Schotter. Ja? Und manchmal kommen auch diese Fälle, wo dann Subventionen auftauchen. All das gab es im Römischen Reich übrigens nicht. Schlechte Ernte bedeutete schlechte Ernte. Ja. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ja, wir haben hier unseren Acker. Ja, wir stellen uns das mal alle schön bildlich vor. Ja. Und dann geht der Mann los und wirft seine Saat aus. Einfach. Guckt gar nicht wohin, ist ja egal, Hauptsache die wird schon, der Zufall wird den Korn schon an die richtige Stelle bringen. Echt? Und, naja gut, da ist eben ein Trampelpfad auf meinem Grundstück, was geht mich das an, ob da Saat fällt oder nicht? Ist ja egal. Die Leute haben eben da eine Abkürzung gemacht. Das ist manchmal ja auch viel einfacher. Wisst ihr, wie mich das manchmal aufregt in Parks oder sowas? Ja? Da hat sich jemand einen Plan gemacht, hat wunderschöne Wege gemacht. Und was machen Leute? Irgendwelche Trampelpfade über die Wiesen. So Abkürzung, um letztendlich eine halbe Minute vielleicht zu sparen. Ich nehme an, keinen von euch wird das hier betreffen. Ihr haltet euch an die Wege, oder? Ihr achtet darauf, dass da nicht jemand, der sich einen Plan ausgedacht hat, sich am Ende des Tages ärgern muss. So achtet ihr ja auch darauf, dass Gott der seinen Plan mit eurem Herz sich ausgedacht hat, sich nicht ärgern muss, dass da ein Trampelpfad in eurem Herzen entsteht. Oder? Nein. Ihr mögt diese Abkürzungen ja gar nicht. Ihr gehört zu den Leuten, die auch diese 10 Sekunden länger gehen. Aber nach dieser Predigt definitiv, oder? Also. Ja, genau. Und wisst ihr, da ist dieser Landwirt, der hat sein Grundstück. Und der ärgert sich jeden Tag. Weil irgendjemand kommt. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Es ist ja nicht der eine, der einfach mal da so vorsichtig langgetippelt ist, ja? Sondern wenn einer anfängt, dann laufen alle anderen nach, genau. Und so entsteht auf diesem Grundstück eine kleine Straße. Aber es ist unserem Landwirt ja völlig egal, weil der streut seine Körner dahin und was eben auf diesem Weg da fällt, dann, das ist Verlust, das schreibe ich beim Finanzamt ab. Blöd, dass es kein Finanzamt in der Hinsicht gab, zum Abschreiben. Ja? Also, was wird der Landwirt machen? Ist es ihm so egal, dass auf seinem Grundstück ein Trampelpfad ist und der Saatgut da drauf fällt? Oder wird er hingehen vor dem Säen und wird was machen? Er könnte einen Zaun setzen, ja. Da merkt man, wie deutsch wir sind, ja. Aber er wird was machen? Er wird den Boden, ja natürlich, er wird den Boden verändern. Ja, natürlich, aber es ist viel einladender, wenn da schon einer vorweggetrampelt ist, hinterher zu trampeln, als wenn da alles frisch vorbereitet ist. Also ich glaube nicht, dass ihr durch irgendeinen Blumenbeet stampfen werdet, ja, das gerade frisch gemacht wird. Das traue ich euch nicht zu. Wie war das vorhin mit der Freundlichkeit der Geschwister? Ihr merkt, der Landwirt wird den Trampelpfad nicht stehen lassen, sondern er wird hingehen und ihn verändern. Er wird ihn umgraben, verändern. Und erst dann, wenn der Boden vorbereitet ist, wird er hingehen und die Saat schmeißen. Weil vorher weiß er, was wird passieren? Auf dem Boden passiert gar nichts. Die Vögel kommen und rauben die Saat. Ach ja, die Vögel sind ja schuld. Eigentlich ist der Landwirt ja schuldlos. Eigentlich sind wir ja gar nicht schuld, weil die Vögel kommen und klauen. Petrus bringt es an der Stelle auf den Punkt. Ja? In seinem zweiten Brief schreibt er Kapitel 3, 1. Dies ist nun schon der zweite Brief. Liebe Freunde, den ich euch schreibe, es geht mir in diesem Brief darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen. Wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Ihr merkt, wie ungeduldig Petrus beim Briefschreiben war, ja? Ich muss euch erinnern. Müssen wir uns dran erinnern? Brauchen wir immer wieder diese Erinnerung? Oh, gut, dass Gott geduldig ist, oder? Gut, dass er nicht Petrus heißt und nicht Jens. Oder wer auch immer von euch noch ungeduldiger ist. Ja. Lass den Boden nicht hart werden. Das kenne ich schon. Dieses Wort Gottes, das geht mir so da rein. Also, wäre ja auch noch eine Möglichkeit, da rein, da raus oder sowas. Lass den Boden nicht hart werden. Was passiert denn, wenn wir das Wort Gottes nicht den Boden dafür vorbereiten. Wir schätzen es gering. Wenn wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen, dass wir uns vorbereiten, ja, dann schätzen wir es gering und damit schätzen wir übrigens Jesus gering. Oh. An der Stelle, wie vorbildlich die Jünger sind. Ja? Dass Jesus hatte dieses Gleichnis beendet und sie haben null verstanden. Ja? Was machen sie? Sie sagen nicht, naja, das war jetzt mal wieder so eine unverständliche Predigt von Jesus. Ich wusste jetzt auch nicht, wohin er wollte. Oder die Diskussion, was hast du denn jetzt eigentlich verstanden? Ich habe so gar nichts verstanden. Ja, ich auch. Na gut, dann machen wir was anderes. Sondern, als Jesus mit ihnen allein war, fragten die 12 und die anderen Begleiter ihm nach dem Sinn des Gleichnisses. Interessant, ne? Sie fragten nach. Es macht manchmal sehr viel Sinn, nachzuhaken. Ja. Ein Pastor wurde einmal gefragt oder die Aussage kam von jemandem, oh, du als Pastor, du musst ja alles verstehen. Und daraufhin erklärte er, dass er in seiner Bibel ganz viele Fragezeichen hat. Sein Hörer guckte ihn komisch an. Wieso? Du hast das doch studiert. Du musst das wissen. Nein, nein. Und wenn ich aufhöre, Fragezeichen zu haben, dann frage ich nicht mehr nach. Frag nach. Wort Gottes muss tief hineinfallen. Es muss Wurzeln schlagen. Es darf nicht behandelt werden wie auf diesem Weg. Naja, gut, die Vögel sind schuld. Nein, der Einzige, der schuld war, wer ist denn da eigentlich schuld? Der Landwirt ist schuld, natürlich. Wenn der den Boden nicht vorbereitet, entschuldigt, kann er sich hinterher doch nicht beklagen. Wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung. Gott traut dir etwas zu. Verantwortung für deinen Boden, für dein Herz, den Boden vorzubereiten. Matthäus 13, 19. Die Saat, die auf dem harten Boden fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Puh. Ei. Verstehen. Das bedeutet nicht, ich muss alles verstehen, was im Wort Gottes steht. Das bedeutet, ich darf Fragezeichen haben. Aber es bedeutet auch, ich habe Verantwortung. Und wenn ich den Text gerade nicht verstehe, dann schaue ich doch und bete, dass ich den Text verstehe. Dass Gott an einer anderen Stelle es mir erklärt. Und Gott hat so was ganz Tolles uns geschenkt. Nennt sich Mund. Ja, ist eine ganz tolle Erfindung. Manche nutzen das richtig gut. Ja, und wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich doch nachfragen. Vielleicht hat es ja jemand anders kapiert. Ja. Und dafür hat er mir dann was gegeben? Ohren, damit ich hören kann. Wie geht ihr mit Gottes Wort um? Wie gehen wir damit um? Liegt es an unserer Tagesform, wie wir damit umgehen? Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann klappe ich die Bibel vorher zu. Oder ich klappe sie erst gar nicht auf, weil der Tag ist ja blöd gewesen. Ja. Ich mag den Sprecher nicht, also dann lasse ich das. Ich war in einer Gemeinde, wo wir oft viele wechselnde Sprecher hatten, Pastor. Und irgendwann haben wir uns im Vorbereitungsteam entschieden, den Namen wegzulassen von denjenigen, der predigt. Weil es gab bestimmte Persönlichkeiten, die kamen nicht, wenn bestimmte Redner da waren. Weil, wisst ihr warum? Ich mag den nicht. Und wenn ich den nicht mag, dann hat der mir auch nichts zu sagen. Dass Gott gerade durch denjenigen zu dir sprechen kann, das ist natürlich schwierig, ne? Es gibt der Gründe viele. Wie gehe ich in den Gottesdienst? Gehe ich vorbereitet im Herzen in den Gottesdienst, dass ich mich freue, wow, Wort Gottes zu hören? Oder gehe ich hin und sage, okay, Sonntag, Vormittag. Es wird erwartet, dass ich da bin. Dritte Reihe, vierter Platz, das ist mein Sitz. Da muss ich sitzen. Wie gehe ich in den Gottesdienst? Weil ich möchte, dass Jesus heute an diesem Sonntag durch irgendetwas zu mir spricht, das Wort hineinfallen darf. Und wie gehe ich mit der Predigt anschließend um oder mit dem, was passiert ist? Ich lasse es an der Oberfläche. Hört er jetzt endlich auf? Ich warte schon auf den Kaffee. Gut, dass mir das nicht passieren kann. Ja? Da unten steht Kuchen. Wann kriege ich jetzt endlich den Kuchen? Das finde ich eine viel bessere Idee, okay. Hier kam gerade der Vorschlag, dass wir jetzt Steak zum Gottesdienst servieren. Das finde ich ja mal klasse. Ja. Also ihr seht, der Gedanke kann aber auch sein, oh, meine Frau, mein Mann haben mich vor dem Gottesdienst auf die Palme gebracht. Sowas passiert euch bestimmt nicht, ne? Okay, all die Singles sind raus, das ist schon klar. Da war es dann die Deutsche Bahn AG, derjenige, der mit dem Auto vor dir gebummelt hat oder sonst was. Aber ihr seht, wo sind wir, wenn wir den Gottesdienst betreten? Weil wenn es in unser Herz hineinfallen soll, müssen wir da sein. Dann dürfen wir nicht schon längst bei der Einkaufsliste vom Morgen sein. Oder irgendetwas, sondern wir müssen hier sein. Saat fällt nur ins Herz, der wir erlauben, dass sie ins Herz fallen darf. Denn sonst bleibt sie auf eurem Herz liegen. Da wird sie dann ein bisschen aufgehen, ein bisschen keimen. Dann kommt Wind, die bösen Vögel. Oder aber, wie es ja auch sehr schön übersetzt, Luther, ja, oder neues Leben, der Teufel kommt und reißt es raus. Und wisst ihr, so ein Unkraut, was nur so ein bisschen gewurzelt hat, eine dünne Erdschicht ist, das ist leicht rauszureißen. Da macht Unkrautzupfen richtig Spaß. Ja? Aber es gibt auch Unkraut, das sitzt tiefer. Kommen wir noch zu, wir haben ja noch eine Predigt darüber vor uns. Die Frage ist an dich. Und es ist so einfach zu sagen, ha, mir hat ja der Vogel das geraubt. Mir hat der Sitznachbar, der ging mir heute so auf den Wecker. Ja? Dadurch konnte ich mich gar nicht auf das Wort Gottes konzentrieren. Dadurch nehme ich auch nichts mit. Oder. Mir ging es eigentlich schon schlecht, bevor ich in den Gottesdienst gekommen bin. Versteht, wie kommen wir? Und wie viel erlauben wir, dass wirklich ins Herz rein darf? Lassen wir den Trampelpfad. Oder gehen wir hin und machen uns die Arbeit, den Trampelpfad zu zerstören? Ja, und dann müssen wir vielleicht auch ein Schild hinstellen. Stopp. Weil wisst ihr was? Die Vögel, die sind echte Probleme, weil die kommen, die greifen von oben an, die kündigen sich auch nicht wirklich an. Da musst du aufpassen, ja? Die musst du schon sehr professionell verscheuchen. Beziehungsweise fährst du dann mal zum Bodensee, die machen über die Obstbäume Netze und dann kommen die Vögel nicht dahin und der Hagel. Aber derjenige, der über dein Herz drüber trampelt, dem musst du ein Stoppschild hinstellen. Der, der den Trampelpfad da macht, der braucht das Stoppschild, weil der darf da nicht mehr trampeln. Der soll gefälligst, welchen Weg soll er denn nehmen? Den angelegten Weg, genau. Genau richtig, den darf er gehen, aber nicht einfach durch. Wenn wir das erlauben, dann wundern wir uns. Ich möchte schließen. Und nach dem Gottesdienst sind wieder unser Gebetsteam hier auch hier vorne. Und wenn du sagst, bei dir ist so ein riesen Trampelpfad im Herzen, dann komm nach vorne und lass für dich beten. Denn manchmal kann man den Boden nicht alleine aufreißen. Manchmal muss da jemand kommen und die Spitzachse mit dir zusammen bewegen. Ja. Und wenn du sagst, da, ich fühle mich eher, dass mir dauernd jemand etwas raubt, diese Vögel, dann komm auch. Ja. Es gibt himmlische Vogelscheuchen, die sind viel effektiver als die irdischen. Ja. Der Heilige Geist, oft dargestellt als Taube, der weiß ganz genau, wie man Vögel vertreibt, die rauben wollen. Aber lass die Saat nicht oberflächlich liegen. Und jeder, der mehr vertiefen will und nochmal darüber nachdenken will, der kann den QR-Code scannen oder da liegen ein paar Blätter aus, und einfach noch mal ein paar Gedanken mehr mitnehmen. Ich möchte gerne beten. Jetzt ist es so leicht zu sagen, der andere, der trampelt, der andere raubt und ich bin ein Opfer. Jesus, du hast uns nicht als Opfer gegeben, sondern du hast den Sieg. Und wir sprechen Sieg aus. Aber wir sprechen auch aus, dass da, wo das Herz neu umgepflügt werden muss, dass du hineinkommen darfst. Amen.